Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, jetzt muss ich da schauen. Wir haben ein neues Studio, das irgendwie noch aussieht wie das alte. Einfach, dass gewisse Features fehlen, wie zum Beispiel Monitorboxen funktionieren nicht. Telefon hat es irgendwie auch kein. Da kommen wir gerade noch dazu. Dafür, das Wichtige dafür funktioniert, nämlich die Leute sind da. Jetzt stelle ich da mal ein bisschen Mikrofon ein. Und zwar zuerst mal mein hochgeschätzter Co-Moderator, der Axel.
Ja, hallo, ich bin da.
Ja, red mal noch ein bisschen mehr.
Was, noch mehr? Ja, mache ich nachher noch.
Dich hört man irgendwie, das ist gut. Dann den ganzen langen Weg von München. Er hat es rechtzeitig geschafft, für all die, die gewettet haben, wenn er kommt. Er jammert jetzt schon, dass er Hunger hat und will Fondue essen. Und ich habe ihm gesagt, in der Beiz, hört es mit. Und wenn er nichts sagt am Radio, dann gibt es das Fondue ohne Käse, kommt ein Stück Brot über und ein Knobli und einen Schnaps. Herzlich willkommen, Raffzahn!
Ja, grüß Gott, aber ich habe jetzt eine Kassette dabei, die tun wir rein, dann können wir klein beizen.
Du müsstest noch ein bisschen näher ans Mikrofon, du tönst ein bisschen wie aus.
Hört mich keiner?
Ja, es geht.
Hilfe!
Es tönt halt ein bisschen komisch. Und dann, für den Fall, dass es eben nicht rechtzeitig geschafft hat, haben wir noch den Ersatzgast, aber nicht minder kompetent im heutigen Thema, den Dino.
Hallo?
Ja, siehst du, der tönt schön nach.
Ja.
Der Ersatzgast ist präsent. Naja, Ersatzgast, nee, aber ja, nicht, dass Axel und ich da am Schluss alleine über das Thema erzählen. Heute geht es um 3D-Drucker, was das ist, wie das funktioniert, was man damit kann machen, das gehört ihr gerade. Zuerst, wie immer, der ungeliebte Veranstaltungskalender. Und wir haben Feedback, also Offline-Feedback bekommen, wo es geheißen hat, dass es immer ein bisschen lang sei. Also Axel,
10 Minuten.
Also Axel, wir probieren es jetzt mal mit einfach so, in der Kürze liegt die Würze. Wenn es nicht klappt, immer noch zu lang ist, dann nehme ich das nächste Mal einen Eieruhr mit, stell die auf 5 Minuten, wenn es läutet, mache ich einfach das Mikrofon zu.
Wo dann schön laut ist.
Ganz genau.
Ja, wir haben noch so ein paar Horrorwochenenden dieses Jahr.
Oh je, Horror, der Horror.
Ja, 19. bis 20. Oktober, beziehungsweise 21. Oktober, je nach Event. Da wäre Ethical Hacking Konferenz in Grenoble. Unix Friends and User Campus Camp, auch bekannt als UNFUG. Der Unix Friends and User Group, UNFUG, der Hochschule Furtwangen. Da wollen wir auch hin. Und dann ist parallel auch noch die UBOCON in Berlin. Da gibt es irgendwie anscheinend jetzt 2 pro Jahr. Und die TrollCon, eine Konferenz über das Trollen.
Echt?
Ja, echt.
Geil.
Sie haben irgendjemanden eingeladen, der eine Diplomarbeit über das Trollen geschrieben hat.
Frankfurt umeinander.
So Rhein-Main-Ecke, Darmstadt oder Mannheim, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist so aus der, ich glaube, aus der Mannheimer Hackerspace-Ecke entstanden.
Möchte ich hingehen und trollen.
Trollcon.de. Dann 27. 28. Oktober das nächste Pott-Union-Treffen. Venti, willst du da was zur Pott-Union sagen?
Ja, es formiert sich da irgendwie eine Union, Verein, Vereinigung, Gruppierung, von Podcaster, von Schweizer Podcaster. Das Ganze, also wir tun es natürlich auch verlinken auf unserer Webseite. Nennt sich Podunion oder Podunion. Ich weiß nicht, dann sage ich dem Podunion. Wir sind ja in der Schweiz und reden zuerst mal Deutsch und dann reden wir noch Italienisch, Französisch und Romansch und dann vielleicht Englisch. Also Podunion. Und da hat's, es haben eigentlich schon zwei Treffen stattgefunden. Das eine war virtuell, da habe ich aber nicht teilnehmen. Das meinte, weil zeitlich hat es nicht ganz geklappt. Und zum anderen, das läuft bei der Pod-WG. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt. Das läuft mit Teamspeak, sprich Closed-Source-Software. Können aber die Leute von Podunion, Podunion nichts dafür, weil sie haben ja niemanden, der einen Mumble-Server oder so aufsetzt. Also wenn sich da jemand will, betätigen, ja, www.podunion.ch. Dann das andere war ein Live-Treffen gewesen. Da haben wir uns getroffen im Albis Gütli. Dort haben wir gesehen, da also die Partei und so. Ist ganz nett gewesen. Der Axel und ich sind dort gewesen. Einer von unseren Hörern ist auch noch gekommen. Also wir vom Hackerfunk haben effektiv noch einen Podcast-Hörer mitgeschleicht. Ich bin irgendwie stolz drauf. dann sind die beiden Leute von skeptisch.ch, Skeptiker-Podcast, sind dort gewesen. Dann der, von Geek Talk ist noch jemand. Und vom Lightcast, irgendein Foti-Podcast. Und, ja, und natürlich der Initiant, der Rico Fluri.
Lüti.
Oh, Entschuldigung. von der Podunion ist auch dort gewesen. Er macht den Parrot FM Podcast und hat früher auch noch mal irgendetwas, einen Second Life Podcast gemacht. Irgend so. Ja, am besten schaut ihr gerade auf der Webseite an. Ja. Wir sind auch angefragt worden, ob wir auch mitmachen und ja, wir müssen uns das mal noch ein bisschen überlegen. Also, es, ja, wie es zeitlich geht. Sagen wir es mal so.
So, und jetzt hast du ungefähr genauso viel geredet wie ich schon.
Ja, aber was wollen wir eigentlich machen?
Sie wollen, wie soll man sagen, eine Interessenvereinigung machen auf der einen Seite. Das. Sie wettern so, also sagen wir so, es wurde auf der Veranstaltung etwas gewettert gegen die Zweitverwertung von Radiosendungen als Podcast. Und da haben wir uns irgendwie so ein bisschen
betroffen gefühlt. Wir sind dann ein bisschen, also ja, wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, ja, eigentlich machen wir das ja auch. Wobei definitionsgemäß ist der Hackerfunk ein live produzierter Podcast, der aus Versehen auch noch irgendwo auf einer UKW-Frequenz ausgestrahlt wird.
Ja, das war aber, 27. Ja, Oktober.
Noch ganz kurz, weil wegen Zweifelwesen Stein des Anstoßes ist, dass im iTunes Store halt hauptsächlich das Radio DRS Charts von der Schweiz dominiert.
Ja. Statt irgendwelche statt privaten oder kleinen Podcasts.
Ja, nun ja. Wie man das Problem will lösen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, bin ich gespannt.
Ich habe kein iTunes insofern.
Ist das relevant? iTunes?
Für manche Leute offensichtlich.
Es gibt gpodder.net. Das ist die Alternative. Mhm. Den wir verlinken. Ja. Was haben wir dann? Wollen wir dann noch hin?
Das ist das letzte Oktoberwochenende. 27. Oktober, samstags ist das Podunion-Treffen. Am gleichen Wochenende ist auch noch in Eindhoven die Teedose. Ein bekanntes, alteingesessenes holländisches Hacker-Event. Und in der Schweiz eine Debian-Bug-Squashing-Party im Le Camp, oder wie auch immer man das ausspricht, am Neuenburger See. Und zwar als Vorbereitung auf die DebConf, die nächstes Jahr in der Schweiz dort stattfinden wird. Ja, dann Ende Oktober, Anfang November gibt es noch in Luzern die #Security-Konferenz. Das hat uns irgendein Leser mal erzählt, Hörer erzählt. Ja, die kostet allerdings. Also ist nicht ganz ohne. Und am gleichen Wochenende, samstags, 3. November, Brandenburger Linux-Infotag Blit in Potsdam. Da sind wir auch wieder.
Das heißt, nächstes Mal kommt der Hackerfunk aus der Dose.
Ja, Konserve, genau. Dann hätten wir noch ein ganz wichtiges Event, da erzählt Wendy sicher auch gleich gern noch was dazu. 22. November eine Veranstaltung namens Slush bei einer Firma, jetzt bin ich schon bei Englisch, von einer Firma namens Startup Sauna. Interessante Namen haben die da in Finnland. Findet statt, glaube ich, in Helsinki.
Ja, irgendwo in Finnland, ja. Ich denke, dass es Helsinki ist. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so direkt vorbereitet drauf. Naja, interessant ist es darum, weil eine Startup-Firma namens Jolla will dort Mobiltelefon vorstellen. Und die Mobiltelefone, die sollen mit MIGO funktionieren, so wie...
Also mit einem Linux.
Mit einem richtigen Linux. Das sind, also Jolla ist eine Firma, die sich aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern formiert hat, die gefunden haben, was Nokia da macht mit Windows Phone, das ist falsch und wir wollen MIGO und also der COO oder CTO, na jedenfalls der Hauptentwickler ist auch früher der Hauptentwickler von Maemo und MIGO gsi, der Mark Dillon heisst der, glaube ich. Für alle Leute, die ein Nokia N9 haben, also das einzige MIGO-Telefon, es gibt eine Countdown-Application, die abzählt, wenn es losgeht.
Halt sie mal schnell ins Mikro.
Ja, ist abgestellt, geht jetzt gerade nicht.
Ja, und dann hätten wir noch das zweite Horrorwochenende, das große im Herbst. Das ist so 23. bis 25. November. Da hat es einerseits noch weitere Bugsquashing-Partys, einmal im Linux-Hotel in Essen, also Debian Bugsquashing-Partys, und einmal bei Limux, dem Linux in München-Projekt in München. Aber außerdem noch hier in der Gegend das nächste Portunion-Treffen, immer letzter Samstag im Monat. Deswegen, wir sind aber auch nicht da. Wir sind nämlich beim Linux Day in Dornbirn, linuxday.at.
Jawohl, und zwar mit Stand kann man vorbeikommen, seine Lieblings-Hackerfunk-Folge auf CD gepresst, von uns unterschreiben lassen. Oder als MP3, du musst digital signieren mit GPG. Alles kein Problem.
Und was auch noch ist, ist in Wien im MetaLab ist das Linux-Wochenende. Und in Paris findet noch eine Mini-Deb-Konf statt. Also eine kleine Debian-Konferenz. Alles an einem Wochenende. Schwierige Auswahl, aber wir fahren nach Dornbirn. Ja, und dann haben wir noch einen Termin in diesem Jahr, nämlich den 29C3, den Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club. Dieses Jahr in Hamburg. Nicht, weil das Berliner Kongresszentrum ihnen nicht mehr gefällt. Im Gegenteil, sie haben explizit darauf bestanden, dass erwähnt wird, dass sie das sehr toll fanden, wie es dort war. Es ist bloß schlichtweg zu klein.
3000 Leute und es ist immer noch zu
klein. Ja, und der größte Saal in Hamburg hat wohl 4000 Leute Fassungsvermögen oder so.
Ach so, sie gehen nicht in die alte Location zurück?
Hamburger Kongresszentrum Hamburg, CCH. Ja, keine Ahnung, war noch nicht da. Ja.
Ist größer als das Bürgerhaus.
Also eine Handvoll Demo-Partys findet auch noch statt, aber ich habe da jetzt nicht wirklich aufgeschrieben. Wir könnten sonst die November-Sendung noch
genauer erläutern. Ansonsten noch einen Termin von nächstem Jahr.
Einen hat er noch.
Einen habe ich noch. 2. und 3. Februar in Brüssel, die FOSDEM. Wieder das 1. Februar-Wochenende. Free and Open Source Developers European Meeting. Das wär's.
Bin schon? Durch. Okay. Wie immer haben wir einen IRC-Kanal, nämlich auf irc.lux.ch. Der Kanal heisst Hackerfunk mit einem Gartenhaken davor. Das ist, damit die kleinen Kinder fortlaufen. Telefonieren kann man uns im Moment leider nicht. Es hat hier ein handgeschriebenes Schild auf Karton, wo steht, liebe Sendungsmacherin, leider sind die Telefone ausgestiegen, altershalber. Bis wir das Geld zusammen haben, gibt es leider keine Telefonate direkt auf Sendung. Wir brauchen 3600 Franken.
Teure Telefon.
Ziemlich teuer, ja. Naja. Müssen wir mal schauen, was wir nachher machen. Das Spendenkonto von Radio Lora ist auf der Webseite. Wir würden es aber gerne bei uns auch noch herschreiben. Bis dahin bleibt halt nur IRC. Aber... Dafür könnt ihr ja bei uns auf der Webseite Kommentare hinterlassen. Das haben auch schon ein paar Leute gemacht. An der Stelle vielen Dank. Ja, dann machen wir jetzt zuerst mal noch eine Runde Musik. Eine ganz kurze. Gerade mal schauen, welches die kürze Musik ist. Naja, spielt nicht so eine grosse Rolle. Ich habe am Apparat geleitet, in dem Fall die Gruppe Tenpenny Joke mit dem Stück Ski. Und in ein bisschen mehr als 4 Minuten hören wir uns wieder. Bis nachher. So, dann haben sie fertig gefiedelt. Tenpenny Jokes sind das gewesen, mit dem Stück Ski. Und ihr hört den Hackerfunk. Willkommen zurück. Heute geht es um Drucker. Und zwar um spezielle, also ja, anscheinend sagen die nicht mehr so speziell, aber es geht um 3D-Drucker. Also nicht das, was man kennt, für, um irgendwie einen Brief ausdrucken, nicht so die Zwiebackfräsen. Oder was gibt es noch wenig? Typeradrucker.
Hey, echte Männer haben Kettendrucker. Verdammt, verdammt, verdammt. Jeweils eine Zeile.
Naja, gut.
Das sind die, die unter Schallschutzhauben immer noch Krach machen, gell?
Ja. So circa ja, 90 dB.
Da gibt es auch Typeradrucker, die so meisen können. Aber um die soll es ja heute nicht gehen, sondern um 3D-Drucker.
Die sind leiser.
Nicht, aber machen auch
die 3D-Drucker.
Ach so. Ja, was muss man sich denn unter einem 3D-Drucker vorstellen?
Das ist eigentlich sowas wie ein Star Trek-Replikator.
Also der macht dann so...
Und dann das auch so?
Ja, doch, das gibt's jetzt. Es gibt PLA in so halbdurchsichtigem Glitzerzeug. PLA ist ein Kunststoff und wird zum Beispiel in... FDM-Druckern verwendet. FDM-Drucker ist das, was im Hobbybereich wohl das gängigste ist. Das muss man sich jetzt vorstellen, ja, wie eine große Schüssel Käse. Das heißt, wie ein Käsestrang. Und da gibt's jetzt dann so eine Düse und in der Düse ist ein kleines Heizgerät. Und da kommt dann im Prinzip Fondue raus, wo der Käse reingedrückt wird. Und diese Düse wird jetzt in horizontal in XY-Richtung auf einem Feld bewegt und tut praktisch Käse auf dieses Feld drauf sprühen oder drücken. Macht praktisch eine Fondue-Schicht. Und wenn jetzt eine Fondue-Schicht fertig ist, dann fährt es um ein paar Zehntel Millimeter nach unten und dann kommt die nächste Fondue-Schicht. Und so wird Schicht für Schicht ein 3D-Modell aufgebaut. Also man könnte zum Beispiel wieder aus Fondue ein richtig großes Stück Emmentaler machen.
Mitsamt allen Löchern.
Mit richtig. Allen Löchern.
Außer dass im Fondue eigentlich kein Emmentaler, sondern... Gruyère und Waschrät. Aber gut, wir sind ja keine Kochsendung.
Es ist natürlich auch so, dass wir hier nicht mehr ganz ans Original rankommen.
Ja gut. Wobei, ja.
Die Idee des 3D-Druckers ist eigentlich, dass man aus einer 3D-Zeichnung für irgendein Objekt das Objekt selber gestalten kann. Nicht klassisch mit einer CNC-Fräse zum Beispiel aus einem Block Metall raus ein Teil rausfräsen, sondern dieses Teil, so wie es ist, aufbauen.
Also statt Löcher rauszumachen, die Teile sozusagen zu selber zu erstellen, ohne das...
Da war doch mal war das nicht ein Schweizer Werbespruch? Wir machen, das waren die Holländer, wir machen den Geschmack um die Löcher. Irgendwie so war das doch mal, gab es
ja gut, sie bauen da Tomaten ums Wasser rum.
Hier richtig. Und hier beim 3D-Druck wird also das Objekt um die Löcher, der Käse um die Löcher rumgebaut.
Also mit anderen, also jetzt wissenschaftlich ausgedrückt, es funktioniert additiv. Also es synthetisiert das Objekt additiv, indem es Material dazu tut und nicht subtraktiv, indem es am Anfang, also indem man zum Beispiel einen grossen Block Tofu nimmt und dann... dort quasi ein Gesicht rausschnitzt und das als Verkleidung braucht, damit einem die bösen Kannibalen nicht auf...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu einem Edamer wäre ich bei
Tofu froh,
wenn man irgendwie 99,99% wegschälen würde.
Die Referenz hat jetzt irgendwie niemand geschnallt, mit dem Tofu-Block oder wie?
Das klingt irgendwie nach Monkey Island.
Ja, wenigstens eine.
Nein, aber um es nochmal für unsere Techies und die weniger Kochfreunde zu erklären, das ist im Prinzip wie ein Plotter, bloß in 3D und statt Farbe kommt halt was raus, was nachher fest wird. Oder wie ein Tintenpisser, der halt auch ein bisschen dickflüssigeres Zeugs rausspritzt.
Also grundsätzlich gibt es 5 Methoden, mit denen die ganzen
Drucker, die wir haben, arbeiten. Was für Materialien kann man da drucken?
Das kommt jetzt auf den jeweiligen Drucker an. Also das eine sind die FDM-Drucker. Was heißt das jetzt nochmal? Fused Deposit.
Face the Music.
Materials oder so. Ja. Sagt jeder FDM, keiner weiß, was es bedeutet.
Ist das meiste. Von wegen Fondue.
Ja, genau. Fondue Druckmodul. FDM. Fondue Druckmodul. Ja! Ich habe Hunger.
Man merkt's.
Ja. Das ist im Prinzip, werden da Kunststoffe oder jede Art von Stoff, der verflüssigt werden kann, um dann durch eine Düse als Strang ausgedruckt zu werden.
Auch Wachs, kann man da Kerzen drucken.
Ja, geht auch mit Wachs, das geht auch mit Schoki und es geht wirklich auch mit Käse, das ist jetzt kein Witz. Es geht mit Käse und da muss man nicht diesen blöden amerikanischen Strangkäse kaufen, da geht auch normaler. Das Ganze gibt es auch in der Variante, wo jetzt nicht ein Strang rauskommt, sondern einzelne Tröpfchen, insbesondere im Wachsbereich, womit dann sehr hochauflösend gearbeitet werden kann. Die zweite wichtige Methode sind, wie heißen die jetzt, die Gipsbiesler. Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein Tintenkopfdruck, Tintendruckkopf, der Wasser auf eine Gipsfläche, da ist Gipsstaub und der spritzt ganz bisschen Wasser drauf. Und da, wo Wasser mit Gips zusammenkommt, verfestigt er sich. Dann fährt das Ganze um ein Zehntel Millimeter runter, es wird wieder eine Gipsschicht drüber geschoben und es fährt wieder der Kopf drüber und macht überall da, wo es hart werden soll, einen Tropfen Wasser hin. Das Besondere an der Technik ist jetzt, dass man tatsächlich Tintendruckköpfe, Gott, was für ein Wort, hernehmen kann und dann nicht nur Wasser, sondern farbiges Wasser rausspritzen kann und dann kommen tatsächlich farbige Objekte raus.
Da kann man dann aber nicht irgendwelche Sachen, sagen wir mal, in der Luft hängen bauen mit. Also da muss,
ja? Das ist ja diese Gipsebene. Und die fährt ein Zehntel Millimeter runter, dann kommt die nächste Gipsebene.
So,
das heißt, das Objekt liegt immer noch im Gips drin.
Das heißt, der Staub bleibt liegen.
Ja. Das, was nicht nass wird, bleibt Staub und den kann man hinterher rausblasen. Sollte man vielleicht so rausblasen, dass man wieder hernimmt. Ist normal eine Staubschutzhaube drüber.
Okay. Ja. Und dann hast du noch irgendwas erzählt von Laser.
Ja, die nächste Methode ist das sogenannte Lasersintern. Funktioniert im Prinzip genauso. Der Arbeitsraum ist voll mit einer Schicht des zu verwendenden Materials und von oben malt ein Laser drauf und tut im Prinzip da, wo der Laser hinleuchtet, ein kleines Stück Material aufschmelzen. Das schmilzt auf und verbindet sich mit einem anderen Material.
Das ist dann vorher auch so was Pulverförmiges.
Genau, ist alles mit Pulver, wird wieder eine Schicht, Zehntel Millimeter runter, nächste Schicht. Das Interessante am Lasersintern ist, ja?
Ich habe nur mal vor einiger Zeit etwas gesehen im Internet, wo sie mit Sand sowas gemacht haben. Sand und
Glas Sonnenenergie.
Wenn sie im Internet war, dann stimmt es auch. Das ist genau dieses Prinzip. Man kann hier Sand nehmen, braucht man natürlich einen sehr energiereichen Laser. Man kann hier Metalle nehmen und man kann direkt eine Form aus Stahl, Aluminium oder aber auch Titan, was immer man sich wünscht, gemacht werden. Oder aber auch Kunststoff. Das Besondere am Laser sind dann gegenüber den FDM-Druckern vorher ist, dass die Materialien wesentlich härter sind.
Also Titan geht, das heißt, es wäre möglich, so Sachen wie künstliche Hüftgelenke und so.
Das wird schon genau gemacht. Die führende Firma hierbei ist EOS in der Nähe von München, am Starnberger See, also Richtung Starnberger See. Die stellen solche Sinterdrucker her, die von Zahntechnikern zum Beispiel verwendet werden, um Kronen zu machen. Der Witz dabei ist jetzt, dass wirklich in Deutschland oder auch in der Schweiz, noch mehr in der Schweiz als in Deutschland, Sachen wieder produziert werden können, die man noch vor wenigen Jahren nach China gegeben hat. Es war viel zu teuer, dass ein Schweizer oder ein deutscher Zahntechniker sich hinsetzt und eine Krone macht. Der braucht einen ganzen Tag für die Krone, das kannst du nicht bezahlen. Also sind die Dinger als 3D-Daten bereits nach China gegangen und dort saßen dann viele kleine Chinesen und haben halt billiger die Zeit reingemacht. Jetzt geht es so, dass ein Techniker über Nacht ein Vielfaches von vorher machen kann. Vor allen Dingen, er macht über Nacht gar nichts. Er speichert abends die Daten in die Maschine und in der Früh bürstet er die Kronen ab.
Hörgeräte genauso, also die Gehäuse dafür.
Ja. Hörgeräte, die genau ans Ohr angepasst werden.
Genau, also im Prinzip ein 3D-Scan vom Ohr machen und eine Stunde später hast du ein fertiges Hörgerät. Mhm. Die Innereien ins neue Gehäuse und es passt.
Genau. Dann gäbe es vielleicht doch mal irgendwann noch in ihr Kopfhörer, wo mir nicht die ganze Zeit rausgehen und ich sie darum nicht mag.
Bei Apple ist das aber kein Bug, sondern ein Feature.
Ja, Apple erzählt viel, wenn der Tag lang ist.
die nächste wichtige
Methode. Apple ist doch die Campingfirma, oder?
Campingfirma?
Ja.
Vor dem Laden.
Nein, Camping haben wir doch gehört, ist demnächst in Finnland. Zeig mal deine Abher. 45 Tage,
Ich habe abgestellt, wir schmeifen ab. Wir sind bitte Laser sind
eigentlich wollten wir gerade beim zum nächsten.
Laser sind da.
Stereolithografie wolltest du,
glaube ich. Stereolithografie ist im Prinzip die älteste dieser Methoden. Hier geht es um ein Harz, was unter UV-Licht aushärtet. Und jetzt nimmt man einfach einen UV-Laser her, beleuchtet einen kleinen Punkt, der wird hart. Man tut also wieder eine Schicht zeichnen.
Statt Staub ist es halt flüssig.
Ist das? Genau. Bloß hier gibt es jetzt sogar zwei Methoden. Es gibt einmal die, wo der Träger immer weiter nach unten rutscht und damit praktisch von unten nach oben aufgebaut wird. Und die, wo der Träger umgekehrt aus dem Harz rauswächst. Mhm. Und die Laserstrahlen durch das Harz durchgehen.
Und nur dort, wo sie sich kreuzen?
Genau.
Weißt du, also wie die Strahlen kreuzen? Oder wie
in dem Fall muss man sie kreuzen. Dann macht es nämlich genau Pitch und es gibt ein kleines Stückchen feste Materie.
Also da kann man so Stalaktiten und Stalagmiten mit basteln.
So in der Art, ja.
Ja, dann werden wir noch gefragt, wie große Sachen, also wie groß kann denn ein einzelnes Objekt sein, wo man kann drucken, oder wie groß ist der größte 3D-Drucker?
Den größten, den ich je gesehen habe, der hat einen Arbeitsraum von etwas über einen Meter in jede Richtung. Das heißt, nach oben war es nicht ganz einen Meter. Mhm. Aber es soll Geräte geben, die noch größer sind.
Mhm. Wo kann ich laufen?
Im Hobbybereich ist es normal so, dass die Geräte irgendwo zwischen 20 mal 20 mal 20 Zentimetern und so 40 mal 40 mal 20 Zentimetern sind. Das ist aber schon eine ganze Menge. Und da druckt so ein Hobbygerät schon mal mehr als eine Nacht hin.
Ja. Und was Richtung Kleinigkeit, also wie je nachdem.
Auflösung?
Ja, nicht Auflösung, sondern Kompaktheit, nennen wir es mal so. Da habe ich auch schon welche gesehen, die irgendwie so nicht größer waren als eine Kaffeemaschine.
Ja, das ist so eine typische Größe.
Dieses Beispiel Hörgerät, die sind ja nicht arg groß. Mhm. Da steckst du halt keine Kaffeekapsel rein und stellst eine Tasse drunter, sondern kommt nachher unten das Hörgerät raus.
So in Gut, der Art. Wobei natürlich... Also, das gerade vom Venti angesprochene mit der Auflösung das größte Thema ist, insbesondere bei der Hobbygeräte. Und da ist es nicht so sehr die Auflösung, mit der das Material aufgebracht werden kann. Da sind auch billige Geräte schon sehr gut. Mhm. Das Problem ist, bei der nächsten Schicht wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Die Wiederholgenauigkeit für den Kopf, dass das nächste Ebene wieder genau drüber ansetzt. Mhm. Und die ist, wie gesagt, bei den einfachen Geräten bestenfalls in der Gegend von 0,2 Millimetern. Heißt aber immer noch, dass man ungefähr 5 Linien pro Millimeter hinkriegt. Mhm. Und das ist schon verdammt klein. Es reicht also schon für den üblichen H0-Modellbau.
Also, Frage aus der Praxis. Wäre es möglich, mit so einem Hobbygerät Batteriefachdeckel für Game-and-Watch-Spiele zu drucken?
Ich glaube, das geht nicht. Aus einem ganz einfachen Grund... Du hast kein Windows. Du wirst kein SketchUp verwenden und wirst mir kein STL-File liefern, sonst würde ich es dir drucken.
Ja, jetzt mal auch nur das.
Er hat ein Windows zum Game.
Er hat!
Ach, jetzt, nicht jetzt über den Äther.
Haben wir was verraten?
Wir haben Mac. Ich habe Mac in der Bude. So.
Nein. Ja, das geht. Die ganze Arbeit dabei ist wirklich, dieses Teil, was du brauchst, zu vermessen und als 3D-Modell zu erstellen. Es gibt mehrere verschiedene 3D-Programme, auch unter Linux, mit denen man das machen kann. Das schönste und einfachste dürfte SketchUp sein. War Google SketchUp, heißt jetzt Timble SketchUp, wurde ausgegliedert bei Google, ist immer noch umsonst zu kriegen, ist genial einfach zu bedienen. Also das ist wie, ihr kennt noch die Roadrunner-Comics. Also wenn man bei Google SketchUp einen Würfel mit einem Loch haben will, dann zeichnet man ein Quadrat, zieht das Quadrat hoch, hat einen Würfel, dann zeichnet man an der Seite einen Kreis und drückt den durch und dann hat man ein Loch in dem Würfel. Also wirklich wie das transportable Loch an der Felswand oder so.
Also wie ein Portal bei Portal.
Genau. Oder so.
Weißt, du musst auch unsere jüngeren Hörer ansprechen.
Entschuldigung. gibt's aber garantiert irgendwo auf YouTube.
Was, Roadrunner?
Ja, logisch. Ja. Miep. Alles, was du tun musst, ist wirklich deinen Deckel, den du brauchst für deinen Game & Watch zu designen. Geht mit so einem Programm sehr einfach. Auch die anderen Programme schaffen es. Haben halt ein bisschen mehr Einarbeitungszeit. Raus kommt ein STL-File. STL steht für Stereolithografie, was für die ersten Drucker eben der Typ war. Ist ein ASCII-File übrigens, gell, Dino?
Ja. Gibt es auch Binärvarianten davon, weil die sehr groß werden?
Ja, aber schnell. So richtig klassisch. Es soll Leute geben, die Dinger auch von Hand editieren.
Warum nicht?
Hardcore 3D.
Ja, das sind dieselben, die auch Post gibt von Hans selber schreiben.
Hey, was hast du dagegen?
Mehrmals gemacht.
Ich auch.
Das STL-File, was man dann hat, geht normalerweise auf deinem PC durch eine Konverter-Software, die da draußen G-Code-File macht. G-Code ist ein Steinzeitformat aus den 60er Jahren für CNC-Maschinen, was bis heute aktuell ist. Also mag alt sein, ist aber gut. Es gibt im Werkzeugmaschinenbereich nichts, was nicht G-Code versteht.
Das kann man sich so vorstellen, ungefähr wie Logo oder die Montagsmaler oder sowas.
Noch viel schlimmer. G-Code heißt deswegen G-Code, weil jeder Befehl, der was macht, mit einem G anfängt.
Ja, oh. G.
Ja, G, genau. Und es gibt wirklich Leute, die Werkzeugmaschinen tatsächlich von null auf in G-Code von Hand programmieren.
Okay, das habe ich in der Lehre so gelernt.
Siehste, wo warst du?
Maschinenbaufirma.
Wer? Sulzer, ja, aber klar.
Wo, wenn man das war natürlich, das war erste Hälfte der 80er Jahre, so.
Ja, und die Alten, also die das damals gelernt haben, können das heute noch. Und im Prinzip könnten sie damit 3D-Drucker, wie es heute am Hobbymarkt gibt, von Hand steuern. Weil die Hobbydrucker haben dann meistens einen Arduino-Controller drin, der diesen G-Code interpretiert und damit den Kopf bewegt und den Wagen bewegt, um dieses 3D-Modell zu erzeugen.
Ja, wir haben noch eine Technik haben wir jetzt übersprungen. Und zwar, du hast vorhin noch was erzählt von Folien.
Oh, das ist natürlich inzwischen total exotisch geworden. Es gab in den 90er Jahren noch Ansätze, hochauflösende Drucker zu machen, die die einzelnen Schichten durch Kunststoff- oder Metallfolien oder auch Papier gemacht haben. Das heißt, hier wurde eine Folie aufgeklebt, dann wurde der Umriss der einen Ebene ausgeschnitten und dann die Ränder entfernt, nächste Folie drüber, wieder. Hiermit kann man in tausendstel Millimeter Schritten arbeiten, extremst fein, weil es nur jeweils die Dicke der Folie ist. Nachteil ist, dass es extrem lang dauert und doch sehr unhandlich ist. Es sind einige professionelle Drucker damit entstanden, es hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, vor allen Dingen, weil die anderen Techniken besser geworden sind.
Mhm. Ja. Dann spielen wir das Lied.
Ja.
Ja, ich habe parat gelegt, Rob Costlow, Costlow, mit dem Stück Meant to Be. Und ja, bis nachher. Taschenraschel. Der Rob Coslow ist das gewesen, mit dem Stück Meant to Be. Und ihr hört immer noch den Hackerfunk, was heute plastisch zu und her geht mit 3D-Drucker. Ja, jetzt ist die Frage, wenn man so einen 3D-Drucker will, was muss man denn da finanziell so rechnen? Mal zum einen fürs Gerät, für ein Hobbygerät. Also, und wie sieht das aus mit dem Material, das man da verdruckt?
Also man kann natürlich mit einem professionellen Gerät anfangen. Da ist man so bei 10.000 Euro im Moment dabei. Das ist billig.
Günstig?
Nein.
Billig kaufen wir nicht.
Wirklich billig im Gegensatz zu dem, was manche von den Geräten noch vor Jahren gekostet haben.
Ja, also ich habe in der Uni mal so ein Gerät vor etwa 13 Jahren benutzt. Das war 300.000. So als
Vergleich. Raufzahn, du kennst den Unterschied zwischen billig und günstig. Billig ist, wenn es billig ist und gerade auseinandergeht, wenn man es nur böse anschaut. Günstig ist, wenn es der Preis wert ist.
Also ich bin der Meinung, günstig ist, ja gut, hast vielleicht recht. OpenOffice ist zum Beispiel eine günstige Software.
Ja,
ich habe für OpenOffice noch nie günstig. Mehr gezahlt, als es für mich wert war.
Günstig kann auch etwas sein, was viel kostet, aber wenn es den Preis wert ist, dann ist es gleich günstig.
Aber ja, gut. Es gibt übrigens heute noch Geräte, die auch in dem Bereich von 300.000 Euro oder Franken liegen. Das läuft aber dann schon unter dem Begriff Rapid Manufacturing. Das heißt, die hauen hinten Geräte wie am Fließband raus. Es gibt jetzt auch erste Geräte, die das Prinzip der Tintendrucker auf 3D-Drucker ausweiten wollen. Du kannst für wirklich wenig Geld, in dem Fall für unter 200 Dollar, einen Drucker kaufen, legst dann aber für einen Materialpack, der einen Materialwert von vielleicht maximal 50 Dollar hat, 350 Dollar hin.
Das kommt mir bekannt vor.
Ja, gell? HP ist damit wirklich reich geworden. Im Bereich der Homegeräte gibt es eine ganze Reihe fertiger Geräte, die in der Gegend von etwa 1.000 Euro bis 1.500, 2.000 Euro liegen. Die bekanntesten Namen dürften dabei der Ultimaker und der MakerBot sein. Vom MakerBot gibt es jetzt übrigens ein neues Modell. Und die MakerBot-Firma hat jetzt sogar in New York den ersten 3D-Druckerladen aufgemacht. Finde ich geil. Schade, aber ich bin nicht in New York.
Also 3D-Druckerladen, das heißt, also da kann man Drucker kaufen. Nicht, kann man nicht hin und sagen, druck mir einen Batteriefachdeckel für ein Game & Watch.
Da kann man hingehen, sagen, druck mir einen Batteriefachdeckel. So, aber man kann auch sagen, hey, ich nehme das Ding mit und mach gleich 100 Deckel auf Reserve.
Haben die allenfalls auch einen 3D, nennen wir es mal Scanner?
3D-Scanner, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Ja.
Gibt's relativ günstig, sogar als Bausätze. Das Problem beim 3D-Scanner ist nur, dass er ja nicht weiß, welche Kante jetzt wirklich was ist. Das heißt, das dabei entstehende 3D-Modell ist meist sehr ungenau und braucht einiges an Nachbearbeitung.
Immer ist etwas.
Und gerade bei sowas Einfachem wie deinem Deckel ist es besser, du konstruierst den neu. Mhm. Wenn du kommst da nicht drum rum. Unterhalb dieser Fertigdrucker also, gibt es jetzt natürlich auch Bausätze.
Also wer mir das Modell, ein druckfertiges Modell, also Software, liefert für so einen Batteriefachdeckel, der kommt ein Hackerfunk-T-Shirt über. Die gibt es zwar auch noch nicht, aber mache ich dann noch.
Ja, den drucken wir dann.
Oh, würde ich das gar Textil drucken? Also, ich meine, nicht Textildruck so im Sinn von.
Doch, sondern, da war was. Da habe ich, glaube ich, mal irgendwas gesehen, dass jemand ein BHs gedruckt hat.
Ja, ein BH, ja, hallo.
Da geht es mehr um die Stützmasse. Und wenn man sich anschaut, was für Panzer.
So einen Ranzahn jetzt auch nicht.
Wenn man sich jetzt anschaut, was für Panzer diese amerikanischen BHs sind, dann weiß man auch, wie viel Plastik man da unterkriegt. Ja, das sind ja Nippelverhinderungsmaschinen, aber jetzt sind wir, glaube ich, ganz weit abgeschaut.
Okay, wir sind Männersendung auf Radio Lora. Wir müssen nachher wirklich den Titi-Wippi-Song laufen lassen.
So, was kostet so Material so für so?
Machen wir erstmal mal Bausätze. Also Bausätze mal, fangen Bausätze, schon genau. Ungefähr bei 600, 700 Euro an für alle Teile, die du brauchst.
Mhm. Und wie viel Zeit brauche ich dann zum Bauen?
Je nachdem, wie handwerklich geschickt du bist, wie viel Elektronik du schon mal in der Hand hattest und Ähnliches, zwischen 2 Tagen und einer Woche.
Das geht ja noch.
Das geht ganz einfach. Die Bausätze stammen eigentlich alle miteinander von einem Urvater ab aus England, dem RepRap.
Ja, University of Bath, um es genau zu sagen.
Und die hatten damals die Idee, eine Maschine zu bauen, die sich selbst replizieren kann. Und das hat ist so weit gediehen, dass alle Plastikteile, die an heutigen RepRap-Nachfolger dran sind, auch mit einem RepRap oder sowas Ähnlichem gemacht werden können.
Das klingt die noch ganzen, so, als ob da noch so ein Aber kommt.
Ja, da fehlt halt zum Beispiel irgendwie die gesamten Metallstangen, die Gewindestangen, die Motoren, die Platinen, alles miteinander. Ich finde es eine nette Idee, würde mich aber im Moment erstmal darauf konzentrieren, dass das Ganze überhaupt ein schöner Drucker für mich ist und nicht irgendeine, wie auch immer geartete Ideologie damit verfolgen.
Ja, aber die Philosophie dahinter ist ja schon durchaus eine recht interessante. Neil kann da vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
Also eben die Idee von dem war wirklich einfach, die Dinger waren ja früher sauteuer und dann gefunden, okay, wie können wir Maschine bauen, die sich selber repliziert, und da haben sie festgestellt, okay, eine Maschine, die Maschinen produzieren kann, das kommt dann eben auf einen 3D-Drucker raus. Wir sind eben damals noch als Rapid Prototyper bekannt im Industriebereich, und dann haben sie den auch Rap genannt, der Replicating Prototyper quasi.
Rapid,
ja.
Also ja. Hauptpunkt, glaube
ich. Ja, also das heißt eigentlich schnell Prototypen herstellen, weil dafür wurden die Dinger ursprünglich benutzt. Hm. So nach der Methode, oh, wir haben ein Design, wie sieht das aus? Wir jagen mal ein Stück raus, schnell zum Anschauen quasi. Und haben die dann gefunden, okay, diese Technik nehmen wir. Und dann haben sie eben gefunden, okay, eine Maschine, die alles produzieren kann, bekommen sie nicht hin. Und dann haben sie gefunden, okay, wir fangen an mit Standardteile gibt's. Stangen, Schrauben, Muttern, Elektromotoren und so weiter. Was braucht man sonst noch? Und dann haben sie gesehen, wenn man Plastik produziert, einen 3D-Drucker macht, dann kann man damit Plastikklötze machen und die zusammen mit Standardmechanik zusammengibt wieder das Gerät. Mhm. Und ich glaube, die haben irgendwie so Ende 90er Jahre haben die erstmals ein Gerät gehabt, das genug gut war, dass es eine Kopie von sich selber produzieren konnte.
So. Zumindest
von, also Plastikteilen. Von seinen Plastikteilen, ja. Logischerweise.
Und es ist auch so, dass die meisten Kits, die man so kaufen kann, diese Plastikteile wirklich von anderen 3D-Druckern hergestellt sind.
Du hast vorhin irgendwie noch so angemerkt oder gemutmaßt, ich weiß es nicht, dass die Qualität.
Ach so, ja, ich meine, es ist ja so, dass eine Maschine nur eine begrenzte Qualität herstellen kann. Und also zum Beispiel mit Auflösung bzw. Wiederholgenauigkeit. Prinzipbedingt ist anzunehmen, dass die erzeugten Teile weniger genau sind als die Genauigkeit, die benötigt wird, um die Maschine selber herzustellen. Das heißt, mit jeder Generation wäre die Maschine schlechter.
Im Prinzip die Fehlertoleranz multipliziert sich sozusagen.
Ja. Das kann man natürlich durch verschiedene Designmaßnahmen verringern. In der Auswirkung, es wird aber immer ein Wert sein, der nach unten weist.
Wobei die RepRap-Leute, deren Vorstellung ist eigentlich quasi, dass man die Maschine von Generation zu Generation justieren muss, von Hand, damit sie genau wird. Und je nachdem, wie gut halt der, der sie zusammensetzt, das macht, kann eigentlich bessere Teile produzieren oder schlechtere.
Manche Hersteller sind halt jetzt schon dazu übergegangen, dann diese Teile nicht mehr auf klassischen RepRap-3D-Druckern, also diesen Bausätzen zu machen, sondern die wieder von professionellen 3D-Druckern zu machen sein. Ich habe mir jetzt so ein Protos von, jetzt heißen sie glaube ich nicht, also ursprünglich hießen sie German RepRap Foundation, jetzt heißen sie ohne Foundation und sind eine GmbH besorgt. Die haben die Plastikteile jetzt auf einem Lasersinterdrucker mit wesentlich höherer Genauigkeit erstellen lassen. War schön zum Zusammenbauen. Überall da, wo man bei den ABS-Teilen von früher nacharbeiten musste, musste man hier nicht nacharbeiten. Da war auch richtig schön beim Zusammenbauen zu sehen, dass das alles noch ein Gewerbe im Wachsen ist. Die versuchen hier wirklich ein Geschäftsmodell drauf aufzubauen, sind auch extrem rührig und machen wirklich guten Support. Gleichzeitig ist aber zu merken, dass die Unterlagen noch nicht ganz die Qualität haben, dass man es jetzt einem Unbedarften in die Hand drückt. Man muss schon noch ein bisschen eine Ahnung haben beim Zusammenbauen. Haben aber jetzt, nachdem ich viel gemeckert habe, sogar eine Person eingestellt, die die gesamten Unterlagen überarbeiten. Also da passiert im Moment sehr viel, auch in der Open-Source-Szene. Das ist übrigens alles Open-Source rund um diesen Drucker.
Yay! Open-Source für Mechaniker.
Ja, es ist Open-Source-Mechanik, es ist Open-Source-Software, es ist Open-Source-Elektronik. Als Steuerungsrechte wird hier zum Beispiel immer ein Arduino verwendet. Den kann man jetzt lieben oder hassen, aber er funktioniert und ist Open-Source.
Mhm. Ja, und eben auch die ganzen Plastikteile, die es braucht, eben die ganzen CAD-Files dafür, die ganzen STL-Files, die sind auch alle Open-Source. Also man kann die CAD-Modelle holen, Open-Source-CAD-Programm, abändern, neu ausdrucken, neues SDL generieren, rausdrucken.
Das ja, das Ding oder kann, auch in der höheren Qualität sich jetzt machen lassen von irgendeinem Profidrucker. Oder auch an einen klassischen Maschinenbauer geben. Die Teile sind, keines dieser Teile ist so, dass es nicht auf einer CNC-Fräse gemacht werden kann. Im Prinzip kann man die Files an ein Unternehmen mit einem CNC-Automaten geben und sagen, mach mir das. Mhm. Und dann kriegt man das hier in höchster Qualität klassisch hergestellt.
Dann schauen wir doch nochmal, dass wir in den letzten 10 Minuten noch irgendwie ein bisschen was über die Materialkosten
ja, erzählen. Also lohnt sich das, wenn ich jetzt anfange, mir Lego selber zu drucken? Und muss Lego schon bald Kopierschutz auf ihren Stein?
Ich glaube, ist nicht Lego der Musterschutz ausgelaufen inzwischen? Der ist, glaube ich, ausgelaufen vor einem Jahr oder zwei, weil es gibt jetzt viele Hersteller, die tatsächlich vollkompatible Legos anbieten.
Also es hat schon in den 70er Jahren, ich glaube sogar, ich bin jetzt nicht sicher, ob es von Nintendo war, sogar Klons gegeben. In Japan, von Lego.
Ja, also es war so, dass Lego ganz schwer gegen Kompatible vorgegangen ist. Aber ich glaube, all ihre Schutzmechanismen sind vor einem Jahr oder zwei ausgelaufen. Und jetzt gibt es Vollkompatible. Also da müsst ihr keine Angst haben. Lohnen weiß ich jetzt nicht. Wenn man natürlich die Steine in diesen ganzen Spezialpackungen nimmt, lohnt sich wahrscheinlich das selber Drucken. Das Einzige, was Lego vorne weg hat, ist die schöne glatte Oberfläche. Die kriegst du am 3D-Drucker nur hin, wenn du hinterher noch mit Schmirgelpapier drüber gehst. Material, du zahlst genau. Für eine 10 Kilo sind das, glaube ich. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber für eine 10 Kilo PLA-Rolle zahlst du um die 60 Euro. Mhm. 10 Kilo Lego ist eine ganze Menge.
Ja.
Und kostet normalerweise mehr als die 60 Euro.
Verdampft da noch irgendwas von dem Gewicht? Oder?
Nein, das wird einfach nur angewärmt und kommt raus. Da ist also nicht irgendwelche Lösungsmittel oder sonst was. Ich habe jetzt gerade
also PLA gesagt. Das ist auch für Kinderspielzeug unbedenklich. Also ja. Meine kleinen Kinder haben ja so die Angewohnheit, dass sie alles ins Maul nehmen. Ja.
Nein, ist unbedenklich. Also es gibt im Moment zwei Hauptmaterialien für diese Home-Drucker. Das ist einmal ABS. Das ist das klassische Zeug, Rhabarber. Das klassische Zeug, was du überall hast, vom Armaturenbrett bis zu irgendwelchen PC-Gehäusen oder sonst was. ABS ist überall und das kann man hier verwenden. Liegt preislich ähnlich, gibt es aber nur in sehr wenigen Farben. PLA ist ein neuer Kunststoff. Was das heißt, am besten in der Wiki nachschauen. Ich weiß es echt nicht auswendig.
Können wir natürlich verlinken.
PLA ist eine neuere Entwicklung. Das ist sogar biologisch abbaubar. Und was wichtig ist, es gibt es in 1.017.000 Farben und sogar transparent. Also jetzt nicht glasmäßig transparent, aber so, dass man so einigermaßen durchschauen kann. Und natürlich in so schimmernden Farben und Glitzerzeug und alles Mögliche. Ja, was gibt's? Ganz neu gibt's Holz. Das ist im Prinzip feines Sägemehl mit einem Kunststoff zusammen, auch wieder als Faden. Kann genauso ausgedruckt werden wie die restlichen Materialien, hat dann eine Oberfläche wie diese ganz feinen MDF-Platten. Kann man schmirgeln, kann man wie Holz bearbeiten. Geiles Teil.
Also so wie Holz aus der Tube oder so?
Ja, wie Holz aus der Tube, aber holziger. Das Holz aus der Tube ist ja bloß noch Kunststoff.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, Wikipedia.
Du siehst, Wikipedia nachschauen hilft nicht. Man muss es auch aussprechen können.
Polylactide, jetzt habe ich es.
Geh doch mal die gesprochene Wikipedia.
Polymilchsäuren.
Gut. Nein, vielfach Milchsäuren.
Ja, okay.
Poly heißt
und viel. Lactide heißt Milch.
Ja. Was machen die Leute mit Laktoseintoleranz?
Kein Fondue essen.
Ja.
Ich glaube, das wird die Fondue-Sendung anstelle der 3D-Sendung.
Ja.
Ich habe Hunger!
Ja. Übrigens, ja gut, Sandy ist so langsam am Ende. Ja, haben wir noch was vergessen?
Ja, ein schönes Beispiel für Kleinserienproduktion ist, es kommt jetzt gerade ein Real-Life-Pac-Man-Spiel raus. Nennt sich Wacky Wit, gibt es auf Start Next eine Aktion, um das Fundraising dafür zu machen, um das zu finanzieren. Und der verwendet für seine erste Serie die Figuren aus dem 3D-Drucker. Also die Gespenster und der Pac-Man kommt aus dem 3D-Drucker. Absolut scharf. Das Spiel übrigens auch.
Werden wir verlinken.
Ja. Dann hätten wir das. Wann hören wir uns das nächste Mal?
3. November aus der Konserve, wie schon gesagt.
Jo, Thema, müssen wir noch schauen, was wir machen.
Fondue?
Nee. Nee. Jo, dann danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Machen wir noch ein bisschen Musik. Ich habe da, wie heißt der? Jibool geschrieben. Mit einem Stück namens Printer Solo. Ja, mindestens anspielen können wir es noch.
Also bei solchen Namen wünsche ich mir eigentlich immer so einen elektronischen Vorleser.
Ja, auf jeden Fall. Also dann, einmal ins Mikrofon winken. Tschüss miteinander.
Ciao.
Akustisch halt.
Ach so, akustisch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. We'll be right back.